Herzlich willkommen zu Kurz und Knapp Fragen und Antworten zum Thema der Bibel. Die Frage nach der Verlierbarkeit des Heils ist unter den Christen ein stark umkämpftes und diskutiertes Thema. Obwohl die Bibel an so vielen Stellen so klar eigentlich darüber spricht, dass das Heil unverlierbar ist. Es gibt Verheißungen von unserem Herrn Jesus Christus, zum Beispiel in Johannes Kapitel 10, in denen er sagt, dass niemand die Seinen aus seiner Hand rauben kann, dass er keinen verliert. Solche herrlichen Verheißungen gibt es. Genau auch im Römerbrief, Paulus spricht von der Unverlierbarkeit. Das heißt, dass niemand die Auserwählten Gottes aus seiner Hand rauben kann. So gibt es doch aber einige Bibelstellen, die scheinbar dagegen sprechen und die sorgen unter vielen Christen dann entweder für Verunsicherung oder eben für die Gegner dieser Lehre, diese Wahrheit, sind das natürlich die Stellen, die herangezogen werden, um zu beweisen, nein, das Heil ist verlierbar. Und einige von diesen Stellen, beziehungsweise zwei, finden wir im Hebräerbrief, die meist zitiert werden. Das ist Hebräer Kapitel 6 und das ist Hebräer Kapitel 10. Und heute soll es im Schwerpunkt in dieser kurzen Antwort darauf um Hebräer Kapitel 10 gehen, aber das werde ich dann im Kontext von Hebräerbrief und auch eben im Kontext von dieser einen weiteren Stelle, Hebräerbrief 6, versuchen, knapp zu beantworten. Von vornherein, ich habe den Hebräerbrief schon bei mehreren Gelegenheiten überblicksmäßig ausgelegt auf mehreren Freizeiten, wenn ihr auf www.kreuzlicht.de geht und dann auf die Mediathek, bei Reihen oder Büchern, dann auf den Hebräerbrief klickt, dann könnt ihr dann einiges dazu anhören. Da gibt es einige Freizeiten, Seminare zu diesem Thema. Von daher an dieser Stelle einfach ein paar Anmerkungen, ein paar Hinweise und eine kurze und knappe Antwort darauf. Lehrt der Hebräerbrief, lehrt Hebräer 10 die Verlierbarkeit des Heils, ja oder nein? Lasst mich ganz kurz euch in diesen Brief hinein nehmen und aus diesem Kontext diese Frage beantworten. Nehmt eure Bibel zur Hand und versucht mir da zu folgen. Zu einem, der Hebräerbriefschreiber beschäftigt sich mit einem Thema, und zwar die Überlegenheit Jesu, die Überlegenheit des neuen Bundes, des neuen Priesterdienstes Jesu als der König nach der Ordnung Melchisedeks. In der Überlegenheit gegenüber dem alten Bund. Das ist ganz stark dieses Thema. Das Anliegen liegt darin, dass die Gemeinde, die Christen in der Gefahr standen, sich zurückzuwenden, zurückzukehren wieder zu dem alten Bund, zu dem Gesetz, zu den Opfern und Riten und somit das Evangelium und das Erlösungswerk Jesu Christi für gemein zu halten beziehungsweise dem Rücken zu drehen. Das ist ganz wichtig als eine erste Ausgangssituation oder den großen Kontext vor Augen zu haben, in dem auch diese Aussagen in Hebräer 6 und Hebräer 10 geschrieben sind. So, es geht darum, aufzuzeigen und auch zu warnen, nicht zurück zum Gesetz, das heißt nicht zurück zu der Werkegerechtigkeit der Erlösung durch das Opfer und durch das Blut von Tieren, sondern das alleinige Blut Jesu Christi rechtfertigt den Menschen und ist die Grundlage für unsere Rettung. Das ist das Erste, was wir beachten müssen, wenn wir diese Stellen lesen und sie auslegen. Ganz grob mal diese Ausrichtung. Dann nimmt er uns da hinein und warnt davor, dass wir das Evangelium und somit die gute Botschaft von Jesus Christus, dass wir nur in ihm die Erlösung haben, dass wir diese Botschaft nicht vergessen oder aus den Augen verlieren und so in der Gefahr sind, uns dann wieder zum Gesetz zu wenden. Und er macht das so in Kapitel 2, zum Beispiel sagt er ab Vers 1, deswegen müssen wir umso mehr auf das achten, was wir gehört haben, damit wir nicht etwa am Ziel vorbeigleiten. Also diese Warnung des Vorbeigleitens am Ziel ist schon von Anfang an im Hebräerbrief gegeben. Und da spricht der Hebräerbriefschreiber und sagt, bitte das Ziel vor Augen haben und dieses Ziel nicht aus den Augen verlieren oder vergessen, damit wir eben nicht vorbei an diesem Ziel vorbeigehen. Und dann warnt er und sagt da, Vers 2, denn wenn durch die Engel verkündigte Wort fest war und jede Übertretung und jede Ungehorsam gerechte Vergeltung impfen, wie werden wir entfliehen, wenn wir so eine große Rettung missachten? Und das ist das Zweite, was wir beachten müssen. Um was geht's? Er redet, wenn das Wort, das durch die Engel überliefert worden war, und nach dem Galaterbrief wissen wir, dass es hier um das Gesetz geht, im ganzen Hebräerbrief, auch das wird deutlich. Da geht es um das Gesetz, das Mose durch Engel empfing und das Gesetz durch Engel empfing. Und der Hebräerbriefschreiber sagt, wenn man das verachtet, also wenn man das nicht gehalten hat, das missachtet hat, was bekam man für eine Vergeltung? Das war schrecklich. Und sagt er, wie viel mehr aber wird es denjenigen schlimmer gehen, die die große Rettung in Jesus Christus missachten, die von Anfang an uns verkündigt worden ist. Also er stellt das Gesetz auf der einen Seite, das andere das Evangelium und sagt, bitte, wenn schon die Verwerfung des Gesetzes schlimm war, was glaubt ihr, wie schlimm wird die Verwerfung des Evangeliums sein? Und das ist das große Thema. Es geht darum, was verwirft man? Was gibt man auf? Was hat man gehört? Und was gibt man dann preis? Und hier geht es um eine große Rettung. Und wir wissen, was diese große Rettung ist. Hier geht es um das Evangelium von Jesus Christus. Und dann, wenn wir dann in Kapitel 3 gehen, dann sagt er, dass Jesus und sein Werk überlegener war als das Werk Mose. Und da wird wiederum gegenübergestellt, Mose und sein Werk, sein Dienst, der Bau des Hauses Moses. Und dann demgegenüber, dass Jesus Christus, sein Dienst und sein Bau. Und dann sagt er in Kapitel 3, sein Haus aber sind wir. Und sagt, dass dieser Bau und dieses Werk Jesu Christi weit größer, weit herrlicher und weit besser ist. Also es gibt einen Dienst von Mose und dann spricht er in diesem Hebräerbrief. Und ich bin mir sicher, ihr habt all diese Formulierungen schon gehört. Er redet dann von Schatten und Vorbildern in diesem Zusammenhang. Das heißt, alles, was mit Mose und seinem Volk geschah, war ein Schatten und ein Bild auf Christus und sein Volk. Und daran sollen wir bestimmte Dinge lernen und auf bestimmte Dinge Acht geben. Und das Erste, was er uns sagt, was wir zu lernen haben, das ist Kapitel 3, dass nicht alle, die unter dem Volk Mose waren und mit Mose aus Ägypten rausgekommen sind, auch wirklich zu seinem Volk gehörten. Denn Mose oder der Hebräerbriefschreiber macht deutlich, dass da viele Ungläubige unter dem Volk waren und dass Gott diesen Ungläubigen nicht die Ruhe gegeben hat und somit diese Rettung nicht empfangen haben und nicht in die Ruhe hineingegangen sind. Das ist Kapitel 3 und Kapitel 4 und er macht das so deutlich, ich lese euch ab Vers 9, wo eure Väter mich versuchten, indem sie mich auf die Probe stellten, und sie sahen meine Werke 40 Jahre, deshalb zürnte ich diesem Geschlecht und sprach allezeit gegen sie Ehre in ihrem Herzen. Das heißt, sie haben Gottes Wirken, die haben Gottes Handeln 40 Jahre lang gesehen und trotzdem nicht an ihn geglaubt. Sie haben von dem Manna gegessen, sie haben von dem lebendigen Wasser getrunken, sie haben die Wunder gesehen, sie waren alle mittendrin in diesem Geschehen. Das heißt, sie wurden in all diesen Dingen teilhaftig, sie haben all das miterlebt und sie waren dabei, als Gott diese herrlichen Dinge tat. Aber dann heißt das, sie aber haben meine Wege nicht erkannt. Das heißt, sie haben nicht verstanden, was Gott da tut und auf welchem Weg Gott sie rette. Sie haben ihn, anders ausgedrückt, nicht geglaubt. Und dann heißt es, Vers 11, so schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Das heißt, Gott verwirft sie. Warum? Weil sie seine Wege nicht erkannt. Das heißt, sie haben ihm nicht geglaubt. Und dann Vers 12, seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemanden von euch ein böses Herz des Unglaubens sei, im Abfall vom lebendigen Gott. Also hier bekommen wir einen weiteren Hinweis und ein Beispiel. Und der Hebräerbriefschreiber sagt, schaut zu, dass bei unter euch Brüdern nicht auch solche gibt, in gleicher Weise wie damals unter Mose und dem Volk. Und er kennzeichnet sie, dass in euch ein böses Herz des Unglaubens sei im Abfall vom lebendigen Gott. Er sagt nicht, dass ihr abfallt vom lebendigen Gott, nein, nein, und euer Herz ungläubig wird. Davon redet er nicht. Er redet, dass unter euch nicht solche gibt, die ein böses Herz des Unglaubens, Vers 12, haben. Also sie bekommen nicht ein ungläubiges Herz und fallen dann ab, sondern sie haben ein böses, ungläubiges Herz. Und das ist ein Abfall vom lebendigen Gott. Das heißt, obwohl sie alles sehen, obwohl sie alles erleben, obwohl sie alles hören und ihnen dann die gleiche Botschaft verkündigt wird und all diese Dinge, sie glauben nicht daran und sie offenbaren sich als Ungläubige. In Vers 18 und 19 wird das Ganze nochmal bestätigt. Da heißt es, welchen aber schwor er, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht denen, die ungehorsam gewesen waren. Also die sind ungehorsam. Und jetzt was ist dieses Ungehorsam? Und wir sehen, dass sie wegen des Unglaubens nicht hineingehen konnten. Das heißt, unter dem Volk Gottes gibt es solche, sie auch alles miterleben, sie alles mitsehen und an allen Dingen teilhaftig werden. Aber obwohl sie das alles sehen, hören, mitschmecken, sie glauben immer noch nicht an den lebendigen Gott. Und das ist der erste Hinweis, der für uns zum Verständnis, oder eigentlich schon der zweite Hinweis, der zum Verständnis von Hebräer 6 und für Hebräer 10 wichtig ist. Und was dieser Unglauben ist, das ist Kapitel 4. Fürchten wir uns nun, sagt er, dass nicht etwa, da die Verheißung in seine Ruhe einzugehen noch aussteht, jemand von euch als zurückgeblieben erscheint, also zu solchen gehört, die ein ungläubiges Herz haben. Warum? Denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen. Das heißt, das ist die Parallele, das gleiche Beispiel. Aber das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Das ist entscheidend. Das ist der Unterschied zwischen nach außen sehen sie alle gleich aus. Sie gehören zu diesem Volk, sie ziehen alle aus Ägypten aus. Aber es gibt unter diesem Volk Ungläubige. Und wer sind diese Ungläubige? Sie hören die gute Nachricht, die hören das Evangelium, die hören die gute Nachricht der Rettung. Aber bei ihnen verbindet sich dieses Wort, die Verkündigung des Evangeliums, nicht mit dem Glauben. Und so, das wird als Beispiel genannt. Wenn wir weitergehen in Kapitel 5, spricht er zu den Hebräern und sagt, eigentlich müssten wir über diese Dinge mit euch nicht reden. Eigentlich muss es eigentlich doch klar sein, all das. Und in diesem Zusammenhang spricht er in Kapitel 6, ab Vers 4, die erste schwierige Stelle an für diejenigen, die meinen, dass man das Heil verliert. Schaut mal, Vers 4 heißt es, denn es ist unmöglich, diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes und die Kräfte des zukünftigen Zeitalters geschmeckt haben und doch abgefallen sind, wieder zu Buße erneuern, da sie für sich den Sohn Gottes wieder kreuzigen und zum Spott aussetzen. So, und das ist die erste Stelle, wo gesagt wird, aha, schaut mal, diejenigen, die, man sagt, gläubig geworden sind und dann wieder abfallen, es ist unmöglich, sie wieder zu erneuern. Also kann man vom Glauben abfallen, kann man das Heil verlieren. Dazu muss man ganz genau schauen, was da steht und vor allem im Zusammenhang, was ich euch gerade versucht habe zu zeigen, von dem Kontext her von Kapitel 3 und Kapitel 4. Hebräerbriefschreiber vertieft das Ganze und sagt, es ist möglich, an der Erleuchten heißt erkennen. Hier geht es nicht erleuchten im Sinne von Wiedergeburt, sondern hier geht es darum, dass wenn man erkannt hat, das heißt, wenn Gott einem sich offenbart hat und Dinge gezeigt und bewiesen hat und man gesehen hat das Handeln Gottes, man seine Wunder und seine Zeichen und sein Wirken gesehen hat, dass man der himmlischen Gabe geschmeckt hat. Was ist das? Die Kräfte des zukünftigen Reichs. Zum Beispiel Wunderwirkungen, Zeichen, Heilungen, all diese Dinge. Ich mache gleich kurz ein Beispiel. Und sogar teilhaftig davon geworden ist. Das heißt, man hat diese Dinge geschmeckt, so wie dieses Volk. Sie haben das Manna gegessen, sie haben die Wachteln gegessen, sie haben aus dem Fels getrunken. In 1. Korinther Kapitel 10 macht Paulus das deutlich, dass sie all an diesen Zeichen, Wundern teilhaftig geworden sind. und diese Kräfte des zukünftigen Reichs, also des Friedens und des Segens, des Heils geschmeckt haben und doch abgefallen sind. Und jetzt ist das gleiche Wort des Abfallens wie in Kapitel 3, das böse, das ungläubige Herz in ihnen ist im Abfall vom lebendigen Gott. Das heißt, obwohl sie das alles erlebt haben, obwohl sie selbst davon alle geschmeckt haben und trotzdem in sich selbst ein ungläubiges Herz haben, sagt der Hebräerbriefschreiber, es gibt nicht noch mehr ein Erlösungswerk. Es gibt nicht ein zweites Sterben für sie. Es gibt nicht mehr Beweise. Es gibt nicht mehr Zeichen. Es gibt nicht mehr Wunder. Es gibt nicht mehr für sie. Wenn ihnen das nicht gereicht hat zum Glauben, es wird nicht mehr geben. Als Jesus auf dieser Welt war, als Mensch, offenbart er sich. Er offenbarte die Wahrheit, er predigte das Wort, er predigte das Evangelium, sie hörten das. Er bestätigte das durch Zeichen, Wunder, er heilte Menschen und alle, die dabei waren, waren teilhaftig geworden. Ob die Sadduzäer, Pharisäer, ob die seine Jünger, sie wurden alle teilhaftig seines Wirkens. Und glaubten sie alle? In wie viel war ein ungläubiges Herz? Sie 10 Aussätzige. Alle wurden teilhaftig der Kräfte des zukünftigen Reiches, zukünftigen Zeit, als wie viele kamen zurück und kamen zu ihm zurück? Nur einer. Das heißt, man kann teilhaftig werden. Und zur Zeit Jesu, als er im Fleisch wandelte, wurden sie alle, das Licht kam und erleuchtete die Welt. Aber die Finsternis nahm das Licht nicht auf. Sie scheuten das Licht, sie mieden das Licht, sie hassen das Licht. Es war das Licht der Menschen, sagt in die Schrift. Und um jeden Mensch zu erleuchten, das heißt, ihn von seiner Sünde zu überführen und von der Gerechtigkeit, die nur in Jesus Christus ist. Und sie hassten dieses Licht. Das heißt, sie wurden erleuchtet, sodass sie ganz genau wussten, wer Jesus war. Die schriftgelehrten Pharisäer Nikodemus kamen und sagten, wir wissen, dass du von Gott bist und niemand kann die Werke tun, die du tust. Ihnen war ganz klar. Sie verführten das Volk und sagten, wenn wir so weiter tun, werden sie alle an ihn glauben, weil Jesus die Zeichen wundert hat, die niemand tun konnte. Das heißt, sie hatten eine Erkenntnis bis zu einem gewissen Grad. Sie kannten die Offenbarung, sie kannten die Prophetien, sie sahen die Zeichen, sie sahen die Wunder, sie hatten jetzt die Grundlage, sie hatten jetzt die Wahl. Nehmen sie Jesus an oder nehmen ihn nicht an. Um das zu belegen, schaut mal, jetzt bringt der Hebräerbriefschreiber ein Gleichnis. Und dieses Gleichnis ist sehr wichtig. In Vers 7 sagte: Denn ein Land, das den häufig darauf kommenden Regen trinkt und nützliches Kraut hervorbringt, für diejenigen, um dessen Willen es auch bebaut wird, empfängt Segen von Gott. Wenn es aber Dornen und Disteln hervorbringt, so ist es unfruchtbar und dem Fluch nahe, der am Ende das zum Verderben führt. Das Gleichnis soll jetzt das erklären, was der Hebräerbriefschreiber vorhin gesagt hat. Das Gleichnis ist folgendes. Ein Land empfängt Regen und es bringt Frucht hervor, aber nicht überall. Und die Frage ist, woran liegt es? Liegt es am Regen, dass das Land empfängt? Und ist es offensichtlich, am Regen liegt es nicht. Denn überall fällt der gleiche Regen. Der Regen fällt. Aber auf dem einen Land bringt das Frucht, gute Frucht, und bei dem anderen nur, heißt es Dornen und Disteln. So, woran liegt es? Liegt es an dem Regen, an dem Erleuchtzeit, an der himmlischen Gabe, an dem Schmecken, an den Kräften des zukünftigen Zeitalters? Nein, es liegt an dem Boden. Und der gute Boden bringt Frucht, der schlechte Boden bringt keine Frucht. Das heißt, hier ist das Bild folgendes: Bei einem guten, echten Boden wird es Frucht hervorbringen, bei dem anderen Boden bringt es keine Frucht hervor. Und da dieser Boden ist verloren, das ist nur noch Gericht. Das ist das Beispiel, das der Hebräerbriefschreiber dazu sagt. Und jetzt in diesem Gedanken oder in diesem Verständnis, wie gesagt, nur kurz und knapp, geht mit mir jetzt in Kapitel 10. Und ich hoffe, dass das jetzt hier ein bisschen mehr Sinn macht, was der Herr sagt. So, dazwischen hat er ganz intensiv das Erlösungswerk Jesu Christi als überlegenen Dienst dargestellt. Er hat aufgezählt, dass sein Blut besser ist, dass sein Bund besser ist, dass das Opfer besser ist, alles ist besser. und sagt, das ist das Evangelium, das ist die Rettung, die uns gegeben ist, die dürfen wir nicht missachten. Das ist das Wort, das ist die Erkenntnis, die wir brauchen. Wir werden gerettet nur durch Jesu Christi Opfer und nur nicht durch unsere Werke. Wie wichtig ist das zu begreifen? Er wird doch nicht dann im gleichen Kontext, im gleichen Brief davon reden, ja, das Erlösungswerk Jesu Christi rettet und allein nicht aus Werken, aber ihr müsst Werke tun und dürft nicht sündigen, sonst geht ihr verloren. Das wäre doch ein Widerspruch in den ganzen Brief selbst. So, was sagt er in Vers 26? Kommen wir zu diesen Versen. Da steht, denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig, sondern ein furchtbares Erwarten des Gerichts und der Eifer eines Feuers, das der Widersacher verzehren wird. Hat jemand das Gesetz Mose verworfen, stirbt er ohne Barmherzigkeit auf zwei oder drei Zeugen hin. Wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein erachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat? Denn wir kennen den, der gesagt hat, meine ist die Rache, ich will vergelten. Und wiederum, der Herr wird sein Volk richten. Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. So, das sind die Verse. Und dann wird gesagt, guck mal, hier steht klar, es ist die Verlierung, man kann das Heil verlieren, wenn wir mutwillig sündigen. Bevor ich euch sage, wie es zu verstehen ist, nach meinem Verständnis, ihr könnt es prüfen, möchte ich euch sagen, ein paar Fragen dazu stellen, die wichtig sind zu diesem Text. Was meint das? Wir müssen dessen uns wirklich bewusst sein. Das heißt, wenn es das bedeutet, dass man das Heil verliert, nachdem man mutwillig gesündigt hat, dann ist meine Frage die erste. Beantwortet mir mal die Frage, was bedeutet mutwillig sündigen? Das heißt, welche Sünde, die wir mutwillig, heißt eigentlich bewusst oder freiwillig oder mit Vorsatz? Und jetzt frage ich dich, der du an die Erlösung Jesu Christi glaubst und auf Jesus setzt. Hast du noch nie mutwillig gesündigt? Im Glauben, das heißt im Glauben an Jesus Christus als ein wiedergeborener Mensch. Hast du mal bewusst gesündigt, mutwillig gesündigt, freiwillig gesündigt? Im Wissen, okay, das war jetzt nicht richtig, aber ich mache das aus welchem Grunde? Das heißt nicht unbewusst, über die Sünden reden wir nicht. Hat von den Kindern Gottes, gibt es jemanden, der nicht mal mutwillig und bewusst gesündigt hat? Wenn es aber so ist, dann heißt das, für den gibt es keine Rettung mehr. Für den wartet nur noch, gibt kein Schlachtopfer mehr. Für den heißt es, nachdem er die Erkenntnis der Wahrheit empfangen hat, bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig. Das heißt, jedes Kind Gottes nach dieser Auslegung wäre verloren, weil jedes Kind Gottes, das mal mutwillig eine Sünde begangen, wäre nach dieser Auslegung verloren für immer. Und er kann keine Buße mehr bekommen. Es gibt keine Umkehr dann für ihn, keine Vergebung der Sünden, nur noch Gericht. Wer von uns kann natürlich dann noch gerettet werden? Und kein Wunder, dass niemand, der dieser Lehre folgt und glaubt, sich sicher sein kann. Aber er kann nur eins sicher sein, ab dem Moment, er geht verloren. Das heißt, es gibt kein Heil. Nach dieser Lehre gibt es keine Rettung für Kinder Gottes, die mal gesündigt haben. Wer kann dann überhaupt gerettet werden nach dieser Auslegung? Ich möchte euch zeigen, dass das diese Stelle nicht sagt und dass das der Hebräerbriefschreiber auch nicht meint. So, von welcher mutwilligen Sünde redet er? Beachten wir den ganzen Kontext, beachten wir das, was ich versucht habe, kurz und knapp ihr euch zu zeigen. Es geht darum, um diejenigen, die mutwillig das Erlösungswerk Jesu Christi verworfen haben, die das Blut Jesu, das für sie dahingegeben wird zur Reinigung ihrer Schuld, dass sie es für gemein gehalten haben, das heißt für unwichtig, für nicht wirksam, für nicht heilig genug. Menschen, die gehört haben vom Evangelium, die teilhaftig darin geworden sind, die vielleicht darin aufgewachsen sind in diesem Glauben, wie die Israeliten. Das ganze Volk sieht aus, sie hören alle, die sehen alle, sie erleben alle, aber es gibt welche unter ihnen, die ein böses Herz haben. Und dieses böse Herz zeigt sich worin? Sie glauben nicht Gott, dass er vermag, sie allein zu erlösen, das verheißene Land zu bringen. Sie zweifeln, sie murren und sie denken, sie müssen etwas selber tun, um dann gerettet zu werden. Sie müssen sich einen Gott machen, sie müssen selber kämpfen und. Und die Bibel sagt, das ist ein Beispiel und eine Warnung für die Gemeinde. Nicht alle, die in der christlichen Gemeinde sind, in der christlichen Kirche, nicht alle, die sich als Christen bezeichnen und meinen, zu Christus zu gehören, nicht alle sind wirklich Gläubige. Und das ist die Botschaft. Und was ist der Unterschied? Die einen, die halten an dem einen Erlösungswerk Jesu Christi. Sie glauben der Botschaft, die ihnen verkündigt worden ist und durch vielerlei Zeichen und Wunder bestätigt worden ist, unseren Herrn, dass er allein der Retter ist. Und sie vertrauen nur darauf, nicht auf ihre Werke, nicht auf das Gesetz, aufs Fleisch, sondern die vertrauen allein auf Jesus Christus und tun nicht mutwillig diese Erkenntnis der Wahrheit verleugnen. Sie haben das alles gehört und sie geben das freiwillig und mutwillig, sie geben das nicht auf, sondern sie halten fest daran. Es gibt aber andere, obwohl sie das alles gehört haben und obwohl sie das alles erlebt haben, sie sündigen mutwillig. Und was ist diese mutwillige Sünde? Es ist nicht mal lügen, es ist nicht, welche Sünden auch jetzt ich hier aufzählen mag, sondern welche Sünde ist? Die Sünde ist, das Sündigen ist, die Erkenntnis der allein der Rettung in Jesus Christus, sie preiszugeben. Nachdem sie die erleuchtet worden sind, das heißt, man ihnen das Evangelium klar verkündigt worden ist von Anfang an, sagen sie, nein, das Erlösungswerk Jesu Christi reicht uns nicht, wir kehren zurück und wir müssen noch etwas dazu tun, zum Gesetz zurück. Und davon spricht der Hebräerbriefschreiber. Er hat gesagt, hat jemand das Gesetz Mose verworfen, stirbt er ohne Barmherzigkeit auf zwei oder drei Zeugen. Hier geht es um das Verwerfen des Gesetzes, das Erste. Und dann sagt er, wie Kapitel 2 am Anfang, wie viel schlimmere Strafe meint ihr, wird der verdienen? Wer? Ja, der nicht nur Mose verworfen hat, sondern der das Gesetz verworfen hat, sondern der Christus verworfen hat. Wenn man schon durch das Gesetz nicht gerechtfertigt worden ist, wie viel mehr wird der Strafe empfangen, der Gnadenwerk Jesu Christi verwirft? Von dieser Sünde ist hier die Rede. Wer das Erlösungswerk Christi für gemein hält, wer das Wirken des Geistes, der Gnade für unwichtig hält, wer diese Dinge aufgibt, preisgibt, für gemein hält, und zwar wissentlich, mutwillig, im Wissen, dass es verwirft, für den gibt es keine Rettung. Natürlich, auf welche Grundlage soll dann gerettet werden? Wenn er die Gnade verwirft, wie kann er dann gerettet werden? Es gibt keine Rettung für ihn. Und das ist, was der Hebräerbriefschreiber sagt. Was sagt Apostel Paulus? Auf welche Grundlage wurde er gerettet? Er sagt, weil ich es unwissend tat. Paulus verwarf Jesus Christus das Evangelium am Anfang unwissend. Und darum wurde ihm Gnade widerfahren. Wer aber wissentlich, das heißt in der vollen Erkenntnis des Evangeliums und der vollen Offenbarung, das Volk Israel, 40 Jahre hat Gott sie durchgeführt und ihnen bewiesen, dass er der Retter ist. Und sie glauben immer noch nicht. Menschen, die 40 Jahre im übertragenen Sinne immer wieder von Gott das Evangelium hören, immer wieder er sich in ihrem Leben als der Retter erweist, und sie glauben ihm immer noch nicht und sie das verwerfen. Es gibt für sie keine Rettung, denn es gibt nicht noch ein Erlösungswerk. Es gibt kein besseres Opfer. Es gibt nicht noch ein mehr Beweis. Es gibt nicht mehr Offenbarung. Es gibt nicht mehr Zeichen, Wunder. Es gibt nicht mehr Heiligen Geist. Wem das, was verkündigt worden ist, wenn die Wahrheit und die Erkenntnis der Wahrheit, die Gott ihm gegeben hat, nicht reicht, es gibt nicht mehr. Er wird verloren gehen. So, in diesem Sinne erklärt der Hebräerbriefschreiber, dass wir nicht am Ziel vorbeigleiten dürfen, sondern dass wir festhalten müssen an dem, was uns verkündigt worden ist, nämlich das Evangelium der Gnade in Jesus Christus, dass sein Erlösungswerk und sein Opfer ein für alle Mal genügt. Und wer sich von diesem Opfer abwendet, wer dieses Opfer für gemein hält, für den gibt es keine Rettung. Das ist die Botschaft. Und ich hoffe, kurz und knapp, dass hier ein komplexes Thema beantwortet zu haben, zumindest euch eine Spur gegeben haben, wie man diese schwierigen Stellen im Kontext der Verlierbarkeit oder eben der Unverlierbarkeit des Heils auslegen kann. So prüft dem Herrn und ich befehle euch seiner Gnade an. Macht's gut.